sind auf Sendung. Wunderbar. Hallo, schönen guten Abend allerseits. Heute mal mit einem kleinen Experiment. Wir haben ein Fotografie-Hangout mit einem Gast, mit einem Extra-Gast, der selber nicht so viel fotografiert, dafür aber umso mehr Comics zeichnet, Henning Schöttke. So, den haben wir schon mal da unten eingeblendet, da kommen wir gleich nochmal zu. Henning kann gleich noch was dazu sagen. Und das Thema ist heute, wie entsteht ein Werk? Und damit ist nicht ein einzelnes Foto gemeint, sondern eher das Werk einer einzelnen Person, und zwar kunstübergreifend. Deswegen das mit Henning auch ganz gut klappt. Wir machen es wie immer, dass wir erstmal eine kleine Vorstellungsrunde machen und sind eigentlich schon altbekannte Gesichter heute wieder da. Das freut mich umso mehr, dass es sich doch noch gefüllt hat. Scheinbar hat das Thema mit der Überschrift nicht so den Funken überspringen lassen, dass wir jetzt hier so massenhaft Anmeldungen hatten. Aber trotzdem wird das, glaube ich, ein netter Kreis hier heute. Wir fangen mal oben an. Andreas Bender, schönen guten Tag. Sag mal was zu deiner Person.
Ja, hallo. Ich bin Fotograf in Solms bei Wetzlar, nördlich von Frankfurt. Schwerpunkte sind Porträts, Hochzeiten, Events. Und ich freue mich jetzt hier auf einen tollen Hangout, dass ich viel über Comiczeichner erfahre, über Kunst und so weiter.
Und du hast ein neues Headset, ne? Sehe ich gerade.
Das Headset, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal. Die Webcam ist neu. Ja, das Headset, das ist... Webcam. Ich bin jetzt hier an meinem großen Rechner. Ich habe nicht mehr mein MacBook, sondern meinen großen Mac und neue Webcam und Headset. Ja, relativ. Oh ja, ist auch erst 4 Wochen alt. Wie lange machen wir Hangouts? Gibt es ja noch nicht so lange.
Ja, 4 Wochen alt. Übrigens, das ist ja etwas, was mir auch echt unangenehm ist. Also jetzt blende ich gleich mal auf mich ein, weil wir haben ja echt eine lange Pause gehabt. Und der Grund ist relativ einfach. Also ich versuche ja immer mal so ein bisschen illustre Gäste reinzuholen, die... auch ein bisschen anders sind, als man das normalerweise kennt. Und es war wirklich schwer, Termine zu finden mit den Leuten. Ich mache gleich noch ein paar Ankündigungen von den Hangouts, die geplant sind für die nächsten 2 Monate. Aber jetzt machen wir mit der Vorstellungsrunde weiter mit André Appel. Schönen guten Tag. Oh, was hast du denn auf?
Hallo, guten Abend. Ich heiße André Appel. Ich bin Fotograf.
Du bist Weihnachtsmann.
Ich bin von Beruf Weihnachtsmann. Ich arbeite nur einen Tag im Jahr und den Rest der Zeit schwimme ich mit meinem Bimmel.
Nein. Jetzt wissen wir alles von dir, aber du darfst auch noch gerne was anderes sagen.
Okay, na gut. Fotograf aus dem schönen Harz, Schwerpunkt Landschaft und Studio.
Ja, prima. Kate Breuer, wunderschönen guten Tag, Kate.
Hi, Olaf.
Schön, dass du wieder dabei bist.
Klar doch. Ich bin Fotografin aus Siegburg in der Nähe von Köln und Bonn und Schwerpunkte bei mir sind Paare, Porträts, Hochzeiten. Ja, und ich freue mich auch auf einen schönen Hangout und vor allem darauf, den Henning kennenzulernen und über seine Werke zu erfahren.
Ja, und du bist ja nicht nur Fotografin, sondern mittlerweile hier auch meine Co-Moderatorin, ne? Das freut mich umso mehr, dass sich das hier immer alles weiter einspielt. Und wir kommen zu unserer fleißigen Biene, die ja eigentlich eine Schlupfwespe ist. Nils, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich bin heute wieder ohne Bild, weil ich doch die Videoübertragung und den Livestream mache. Und ja, was soll ich jetzt noch groß zu sagen? Man kennt mich ja mittlerweile doch auch schon ein bisschen.
Was? Man kennt dein Bild, wollte ich damit sagen.
Ach so, einmal okay. Ach, darauf beziehst du die Biene, ich habe mich schon gefragt.
Ja, genau. Übrigens auch, was du noch sagen sollst, ist, dass es auch Spaß bringt, hier sich ehrenamtlich ein bisschen zu betätigen.
Ja, natürlich, und, das ist echt super.
Ja, ne? Du bist ja auch immer wieder dabei.
Ja,
du bist
auch immer schön in der Community mit drin und so weiter.
Das also stimmt. Das hat schon man kriegt Vorteil, viele Follower, ne? Viele Follower, ne? Die kriegt man, ne?
Ja, das stimmt, wunderschön. Schon.
Das kriegt man mit. Das ist übrigens auch gleich mein Signal. Ich schalte mal um. Außer du wolltest noch was sagen.
Du kannst gerne weitermachen.
Also, Olaf Bartke, hier heute Moderator im Hangout. Und man kennt mich. Ich will mal nicht so viel von mir erzählen. Aber ich möchte gerne etwas über euch erzählen. Nämlich euch, die eventuell, ja, wie soll ich sagen, Lust haben, hier mal mitzumachen. Das ist eine tolle Sache, das bringt Spaß, das tut nicht weh und man lernt nette Leute kennen und es ist auch gut für die eigene Öffentlichkeitsarbeit. Und was wir hier dringend mal benötigen könnten, wäre jemand, der freiwillig mal ein bisschen mitschreibt. Ich habe gerade nochmal das Logistische überdacht. Also Jetzt kam die Anfrage von Jörg. Ich glaube, das war Jörg aus Norwegen. Es wäre ja schön, wenn man mal so ein bisschen Links zusammenschreibt und Links zu den Leuten, die dabei sind und so. Ja, es wäre schön, aber ich will das jetzt nicht auch noch irgendwie machen, nebenbei. Und ich würde es gut finden, wenn wir jemanden hätten, der das vielleicht irgendwie hin und wieder mal macht. Man muss auch gar nicht viel schreiben. Und das wäre eben so, dass man ein paar Links vielleicht aufschreibt, die genannt werden oder ein, zwei Worte nochmal zu den Sachen, die besprochen worden sind, hier zusammenfasst. Und das kann man auch gerne nach der Aufzeichnung machen. Also wenn das Video sozusagen on air ist und jemand schreibt da ein bisschen was zusammen. Das wäre echt toll. Ansonsten freue ich mich über neue Hauptgäste, die da demnächst kommen werden. Da sage ich gleich noch was zu und schalte jetzt um auf Tom, der demnächst auch nochmal einen eigenen Stargastauftritt hier haben will. Tom.
Ja, hallo, Tom Striebisch. Der ein oder andere wird mich kennen über einen Fotolehrgang. Und wenn ich beruflich fotografiere, mache ich Industriefotografie und Architekturfotografie mit einem Schwerpunkt auf Kugelpanoramen. Und jetzt können wir weitermachen.
Okay, und jetzt kommen wir zu Henning. Schönen guten Tag, Henning Schöttke.
Ja, hallo. Henning Schöttke, wie gesagt, wie du eben angekündigt hast. Comiczeichner. Seit einem Jahr kann ich mich auch Romanautor nennen. Früher, vor 20 Jahren, hatte ich mal eine Szenekneipe. Dann habe ich davor Mathematik und Musik für Lehramt studiert. Ich bin Autodidakt, was die Kunst betrifft, mache auch Musik sehr viel. Und zum Thema würde ich sagen, also dass eben das Werk, dass ich das Werk übergreifend finde und glaube, dass Kreativität werkübergreifend ist und dass es Prinzipien gibt, die jedem künstlerischen Werk irgendwie zugrunde liegen, egal ob das jetzt Fotografie ist oder ein Lied oder ein Roman, eine Geschichte oder vielleicht auch irgendein Objekt oder was weiß ich.
Das war ja schon ein schöner Einleitungssatz. Da fangen wir aber gleich mal erst richtig mit an. Ich möchte nämlich vorher noch mal kurz aufmerksam machen auf unsere folgenden Hangouts. Und zwar ist es so, ich mache das einfach mal hier am Bild. Ich zeichne das hier auf, dann könnt ihr das gleich sehen. Wir haben einen Google-Kalender, der bei jeder Ankündigung eines jeweilig neuen Hangouts mit erwähnt wird. Den kriegt ihr auch gerne auf Anfrage bei mir selber nochmal. Den könnt ihr euch irgendwie in euren eigenen Kalender einbinden. So seid ihr immer auf dem Laufenden, wann die nächsten Hangouts sind. Und wir haben ab nächste Woche wieder einen neuen Hangout. Und zwar den Hangout mit dem Thema Selbstporträts, Montagen. Und zwar mit Matthias Schweighofer. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben im nächsten Monat einen Hangout am 5.1. Da geht's los mit Tom. Tom macht sozusagen die Ouvertüre zum Jahr 2012. Da freue ich mich auch schon drauf. Da geht's mal wieder so ein bisschen mehr auch um so Softwaregeschichten auch. Und dann geht's weiter mit dem 19.1. Da geht es um die Entstehung von Bildbearbeitungssoftware. Wir haben Sven Dölle von der Firma Adobe. Das wird auch, glaube ich, sehr spannend. Da geht es also nicht nur darum, was Photoshop so alles kann, sondern da geht es vor allen Dingen darum, was passiert eigentlich in so einer Firma, in der so etwas entwickelt wird. Naja, oder was eben sonst noch so alles passieren könnte in dem Hangout. Und dann habe ich, und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf, da habe ich noch den Markus Euler engagiert für den 26.01. Und Markus Euler ist ein Verkaufstrainer. Und Markus Euler wird uns erklären, wie wir noch mehr Einfluss darauf nehmen, dass unsere Kunden uns unseren Kram auch abkaufen. Und da verspreche ich mir auch eine ganze Menge von. Markus kennt man auch aus der Serie Abenteuer Leben, beziehungsweise ein Abenteuer verkaufen. Er macht da einen Podcast. Müsst ihr einfach mal bei iTunes ein bisschen rumsuchen. So, und wir machen jetzt weiter hier. Wenn ich nichts vergessen habe, habe ich was vergessen? Kate?
Ich glaube nicht.
Nee, wir sind noch irgendwie auf dem Plan. Wir machen jetzt weiter mit dem Hauptthema. Was ist ein Werk? Das ist ja jetzt unsere Überschrift. Das Ganze soll vor allen Dingen auch ein bisschen abschweifend sein. Also wir dürfen gerne auch über andere Dinge reden, nicht nur über das Werk. Und mit Werk ist natürlich nicht unbedingt ein Foto gemeint, sondern eher so Na, eher so das Gesamtwerk eines einzelnen Künstlers. Und Henning, du hattest eben schon so einen schönen Einleitungssatz da gefunden, dass das Werk etwas ist, was sozusagen einzelne Arbeiten sozusagen durchzieht, beziehungsweise das sich in einzelnen Werken wahrscheinlich immer wiederfindet. Wie ist das als Comiczeichner? Was sind das für Elemente, die sich als Comiczeichner sozusagen immer wiederfinden? Vielleicht auch im Beispiel deiner Arbeit.
Meinst du mit Elemente jetzt handwerklicher Natur, also jetzt, was sich jetzt in bestimmten Zeichnungen immer wiederfindet, zum Beispiel?
Zum Beispiel, oder was du jetzt vielleicht auch sagen würdest, das sind so Elemente meines Werkes, bestimmte Themen, bestimmte Farben.
Das eine ist eine inhaltliche Frage, das andere ist eine Frage der Bildgestaltung. Da hat sich das bei den, sage ich jetzt mal, zum Bildgestaltung, da hat sich das so entwickelt, dass ich meine ersten Serien, die ich gezeichnet habe, die haben sich zwar verkauft, aber nicht so gut, dass ich davon leben konnte, so dass ich gezwungen war, andere neue Serien zu entwickeln. Und dann habe ich aus der Not eine Tugend gemacht, bei jeder neuen Serie einen neuen Stil erfunden, sozusagen für mich. Also während ich am Anfang zum Beispiel einen Stil hatte mit sehr viel Schatten, habe ich dann irgendwann auch Stile entworfen, die ganz, ganz einfach waren. Jetzt ganz aktuell vor ein, zwei Jahren, da habe ich für einen Schulbuchverlag, sollte ich da neue Illustrationen machen. Da habe ich dann angeboten, ich könnte auch was machen im Manga-Stil. Das hat natürlich den Nachteil, dass man nicht so einen Wiedererkennungswert hat. Also ich merke das ja, dass ich irgendwie bestimmte Kollegen, die ich dann vor 20 Jahren auf irgendwelchen Treffen mal gesehen habe, also deren Zeichnungen auch, wenn ich die dann mal in Zeitungen oder so Zeichnungen sehe, denke ich sofort, ach so, das ist der und so. Andererseits ist es für mich als Künstler einfach viel befriedigender. Das ist sicher auch ein gewisses Pfeifen im Walde, wenn ich jetzt mir überlege, ich wäre jetzt Dick Brown zum Beispiel, der Heger zeichnet, wenn ich jetzt sage, irgendwie finde ich das auch gut, im gewissen Sinne, dass ich nicht Dick Brown bin, weil ich meine, ich würde gerne zwar so erfolgreich sein und so viel verdienen, aber die Vorstellung, mein Leben lang immer wieder nur diese Figur zeichnen zu müssen, oder hauptsächlich, das wäre, würde ich schon irgendwie sehr künstlerisch bedrückend empfinden. Und insofern bin ich eigentlich ganz froh, dass ich immer sehr, sehr, sehr unterschiedliche und verschiedene Sachen mache. Und es ist eigentlich auch so, dass ich mich gar nicht so sehr als Comiczeichner bezeichne, sondern eher als Künstler, weil ich immer je nachdem, was gerade anliegt, auch verschiedene Sachen mache.
Du hattest gerade gesagt, dass du dir da immer mal wieder was Neues, wie hast du das gesagt, was Neues ausprobierst,
ja,
ne?
Ja.
Das ist übrigens etwas, was ich auch aus der Fotografie kenne. Also ich nehme mir immer mal irgendwie was Neues vor. Ich tue mich aber immer schwer damit zu sagen, was ist das überhaupt, dieses Neue? Also ich habe dieses Jahr zum Beispiel sehr viel Schwarz-Weiß-Sachen gemacht. Ja. Habe ich auch alle noch nicht veröffentlicht. Das ist so für mich einfach so eine Geschichte gewesen, um das mal auszuprobieren. Wie machst du das, wenn du sagst, ich treffe eine Entscheidung, etwas Neues auszuprobieren, das vielleicht meinen Stil, meine Kreativität oder eben auch mein Lebenswerk beeinflusst? Woher kommen diese Entscheidungen?
Also da ist zum Beispiel eine Serie, eine Schornsteinfeger-Serie. Da wurde ich angerufen, von einer Werbeagentur eine Schornsteinfeger-Serie zu entwickeln, und die sollte am nächsten Tag, sollte ich schon einen Comic haben. So. Und dann habe ich Vorzeichnungen gemacht, also ganz einfache Figuren, und beim Vorzeichnen mit Bleistift habe ich festgestellt, dass beim Vorzeichnen ist es ja so, dass man häufig mehrere Linien übereinander macht, weil man noch nicht so genau weiß, wo die Figur jetzt steht. Und dann hat man also mehrere Linien übereinander, und beim Reinzeichnen mit einem Filzstift oder je nachdem, was man macht, entscheidet man sich quasi erst jetzt für die eigentliche Linie. Und ich habe gemerkt, dass diese Vorzeichnung mit den mehreren Linien übereinander, dass das irgendwie sehr schmutzig aussah, und dass das irgendwie gut zu Schornsteinfegern passt. Und so habe ich dann das beim Reinzeichnen so gemacht, dass ich es mit einer dicken Linie zwar reingezeichnet habe, aber mit mehreren dünnen Filzern dann noch die Vorzeichnungslinien auch nochmal betont habe und dadurch so eine schmutzige Anschauung bekam. Und das ist dann quasi dieser Stil von diesen beiden Schornsteinfegern geworden. Und die Namen der Schornsteinfeger entstanden, da habe ich dann assoziiert über Schornsteinfeger Glück und Pech zum Beispiel. Und dann war eine weitere Assoziation Pech und Schwefel. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich bei beiden das Pech wegnehme, dann habe ich Glück und Schwefel. So habe ich die beiden Figuren dann genannt. So, ne? Und dazu habe ich noch so eine kleine Ironie eingefügt, weil man ja oft hat man ja bei Witzfiguren einen kleinen dicken und einen großen dünnen. Und die habe ich dann genannt Glück und Schwefel in Klammern, ein kleiner großer und ein dicker dünner.
So. Okay. Also das ist ja jetzt, sage ich mal so, auch aus einem Auftragsdruck entstanden. Ja. Ne? Also es ist ja so, also das kenne ich ja auch, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hier, mach mal. Und dann mache ich natürlich auch. Da fließen natürlich auch eigene Sachen rein. Ich habe aber auch den Bereich, wo ich so ganz für mich arbeite und etwas produziere. Das, was alle meine Sachen irgendwie durchfließt, das ist, ja, wie soll ich das sagen? Das ist eigentlich das Besondere an meiner Arbeit. Und ich meine, das für mich auch schon relativ gut benennen zu können. Also das sind so verschiedene Attribute, denen ich meinen Sachen auch zuschreiben würde. Das ist in der Landschaftsfotografie nochmal wieder was anderes als in der Servicefotografie. Aber mich interessiert das mal, was ist das so im Bereich von Kunst oder von Zeichnung? Was sind das für Sachen, wo du sagst, das ist jetzt genau Henning Schöttke? Also das ist genau das, was mich auszeichnet. Das ist genau das, was mich voranbringt oder das, was man eigentlich in fast allen Sachen irgendwie wiederfindet.
Interessante Frage. Müsste ich mal drüber nachdenken. Also das ist ursprünglich, als ich anfing zu zeichnen, ich bin ja 1952 geboren, bin also etwas, ein, zwei Jahre nach den Hippies wurde ich 18, 19, also ich bin nicht so ganz, bin etwas so ein Spätkömmling und war also sehr gesellschaftlich und politisch beseelt. Das hat meine erste Zeichnung doch recht stark ausgezeichnet. Dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, das wird krampfig. Habe das dann ganz bleiben lassen und ja, dann jetzt so seit, würde ich sagen, seit 20 Jahren ist das so, dass es das alles zusammen umfasst. Also ich mag sehr gerne Blödsinn, also völligen Blödsinn, so wie Monty Python, so völlig unerwarteten Blödsinn auch. Und dann mag ich aber auch gerne Sachen, die überraschen und die an denen man was lernt in irgendeiner Form. So, also ich mag auch gerne als Konsument von Kunst belehrt werden. Ja, das ist wahrscheinlich sowieso bei jedem Künstler so, dass er eigentlich Sachen macht, die er gerne bei anderen sehen möchte. Also wenn man jetzt, wenn ich schreibe, dann schreibe ich auf eine Weise, wie ich denke, das hätte ich gerne mal bei anderen gelesen. Das finde ich aber nie. Und deswegen schreibe ich so. So. Und Das ist also schon was Inhaltliches, das ist nicht nur Unterhaltung, das ist auf alle Fälle so, das ist ganz wichtig. Und was mir als erstes auch noch einfallen würde, ist ein emanzipatorischer Aspekt, der ist mir auch wichtig. Also mit Emanzipation meine ich damit Frauenemanzipation. So, weil ich denke, das ist ein Bereich, den ich voranbringen möchte. So, das ist das, was mir jetzt spontan einfällt.
Also da stehst du, glaube ich, auch nicht alleine da. Es gibt viele Lehramtsstudenten, die später eine Karriere im Unterhaltungssektor machen und trotzdem immer noch ein bisschen belehrend wirken. Ne? Ich glaube, im Deutschen... Tom, du hast auch mal Lehramt studiert?
Ja, auch. Aber
dich meinte ich jetzt gar nicht.
Nein, aber es passt schon.
So steht es ja,
ich meine jetzt natürlich.
So steht es ja sogar im Urheberrecht, ne? Dass Kunst, also dass man nicht definieren kann, genau was Kunst sei, aber dass es eben auch anregend, aber auch eben belehrend sein kann.
Du hast ja eben gerade gesagt, du bist politisch aktiv gewesen. Du hast bestimmt nichts gegen eine Spontan-Demo. Nee,
Demo.
Das ist überhaupt mal nicht so. Ich möchte nämlich jetzt mal das Wort erheben für das Urheberrecht und mich dagegen aussprechen, was die deutschen politischen Parteien augenblicklich gerade für einen Scheiß irgendwie von sich geben. Entschuldigt bitte mal das Wort. Das geht überhaupt nicht, was die deutschen politischen Parteien gerade zum Thema Urheberrecht diskutieren. Und ich möchte mal darum bitten, dass das aufhört. So ein Scheiß. Also da kann ich mich jetzt sehr drüber aufregen. Und jeden, den das interessiert, darf gerne mal auf meinen Blog gehen. Da habe ich einen Artikel geschrieben. Und auch wenn die Grünen jetzt mittlerweile von ihrer Grünen DRÖ so ein bisschen zurückgerührt sind, das grenzt an ja, an Enteignung, an geistige Enteignung. Und das geht irgendwie überhaupt nicht. Also für Kunstschaffende und kreative Inhaltsschaffende sollte das also ja so sein, dass man sich einfach mal dazu Wort meldet in dieser blöden Diskussion. So, Henning, da warst du doch für zu haben, oder?
Dafür war ich zu haben, ja. Zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe, Belehrung, da ist mir eben während deiner Rede eingefallen, dass ich zum Beispiel durch Stephen King weiß, was das Peace-Zeichen bedeutet, wo das herkommt. Und das habe ich, weil ich das mal in einem seiner Romane gelesen habe. Und das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Und auf solche Weise lasse ich mich sehr gerne belehren.
Ich erwarte möchte jetzt natürlich. Ja.
Ja. Ja, darauf habe ich erst mal gewartet. Also, das kommt von der Anti-Atom-Bewegung. Jetzt nicht Anti-Atom-Kraftwerke, sondern nukleare Abrüstung. Nuclear Disarmament, ND. Und diese beiden Buchstaben ND, das Flaggenalphabet, ich weiß jetzt nicht, welcher Buchstabe welcher ist. Der eine ist die Flaggen nach oben und unten und der andere ist die beiden zur Seite. Und das Ganze jetzt in einem Kreis. Das sind also die Buchstaben ND in einem Kreis aus dem Flaggenalphabet.
Ich weiß von dir, Henning, dass du dich sehr für solche Sachen auch interessierst. Wir hatten ja mal, als wir uns kennengelernt haben, verschiedene Aspekte, sowas. Ich meine, gut, du bist einer, der mir von Grafik auch lebt. Ne? Ich bin jetzt einer, der von Fotos einfach auch lebt. Und du hattest mir mal irgendwann so einen Link geschickt, wo es auch um solche grafischen Geschichten geht. Kannst du dich noch daran erinnern, was es war?
Meinst du Semiotik?
Ja, genau, ja. Über die Semiotik, genau.
Das wäre zum Beispiel auch so ein Punkt. Ich habe gerade Figuren entworfen für einen Roman. Also beziehungsweise für mehrere Romane, und da habe ich mir über deren Berufe nachgedacht, und da habe ich jetzt überlegt, ich möchte halt eigentlich, dass eine dieser Figuren von Beruf irgendwas Wissenschaftliches zu tun hat mit Semiotik, sodass ich über diesen Roman transportieren kann, was Semiotik ist, und weil ich das einen ungeheuer wichtigen Wissenschaftszweig empfinde, der allgemein sehr, sehr unbekannt ist. Das ist also die Linguistik zum Beispiel ist ein Teilgebiet der Semiotik. Das ist im Grunde genommen zu empfehlen für jeden Kunstschaffenden, sich mit Semiotik zu beschäftigen. Und für mich selbst, also ich habe jetzt die Semiotik entdeckt vor ungefähr 3 Jahren und muss sagen, wenn ich die schon vor 20, 30 Jahren entdeckt hätte, wäre meine künstlerische Entwicklung mit Sicherheit anders und besser verlaufen.
Was können Fotografen lernen von der Semiotik?
Aus der Semiotik, also die Semiotik ist die Lehre von den Zeichen. Bei Zeichen denkt man in erster Linie erstmal an Buchstaben, Verkehrszeichen, ABC. Es ist aber weiter zu fassen. Dazu gehören auch Rituale, wie zum Beispiel sich zu verbeugen, oder ist auch ein Zeichen, jemanden einzuladen zum Essen. Also letztlich ist alles, was wir erkennen, also was wir riechen, was wir anfassen, was wir schmecken, alles ist irgendwie zeichenhaft besetzt und wird interpretiert von uns als zeichenhaft, also mit Konnotationen, indem wir jetzt zum Beispiel, wenn wir eine bestimmte Sache essen, da nicht nur diesen Prozess des Essens damit verbinden, sondern auch zum Beispiel, ob das jetzt, also ein Essen kann zum Beispiel ein Abenteuer irgendwie sein. Wenn wir jetzt etwas haben, was jetzt nach verbranntem Fleisch, sag ich mal so schmeckt. Oder was zum Beispiel sehr, sehr interessant ist, auch, dass es männliches und weibliches Essen gibt. Das habe ich jetzt bei der Beschäftigung mit meinem aktuellen Roman festgestellt. Ich habe da so ein bisschen recherchiert und war völlig verblüfft, habe gedacht, männliches, weibliches Essen. Habe dann über soziologische Aspekte darüber nachgelesen. Und das hat mir so eingeleuchtet, dass ich, da hatten wir gerade Besuch, als ich dann vom Computer weg war, habe ich mich zu meinem Besuch dazugesetzt und habe gesagt, ich habe da gerade was gelesen über männliches und weibliches Essen, habe dann bestimmte Essenssorten aufgezählt und gesagt, würdet ihr sagen, ist das jetzt männlich und weiblich? Und alle haben das ganz spontan, das Essen, so in männlich und weiblich eingeordnet, wie ich das auch gerade gelesen hatte, war ich völlig verblüfft. Also es ist zum Beispiel so, dass je schwerer ein Essen zu besorgen ist, desto eher ist es männlich konnotiert. Also Fleisch zum Beispiel, je größer das Tier ist, desto eher ist es männlich konnotiert. Hühnerfleisch wird schon eher weiblich konnotiert und sehr weiblich konnotiert wird eine Süßspeise. Und wenn wir jetzt das jetzt auf die Kunst übertragen, nehmen wir einen Rocker. Mit so einer Hells Angels Kutte. Der ist natürlich sehr, sehr männlich konnotiert. Und wenn wir da jetzt eine Ambivalenz und eine Spannung schaffen wollen, dann würden wir dem kein männlich konnotiertes Essen in die Hand geben, sondern etwas, was weiblich konnotiert ist, wie vielleicht ein Stück Erdbeerkuchen. Und da würde als Betrachter jetzt im ersten Moment ein Erstaunen entstehen. Und das könnte eben eine Spannung in dem Bild erzeugen. Ja, und damit kann der, das kann man jetzt weiterführen, was wir jetzt vielleicht damit erzeugen wollen. Erstmal also eine Aufmerksamkeit.
Auf Hochzeitsfotografie übertragen, das wäre dann die Braut, die den Bräutigam trägt.
Zum Beispiel, ja, natürlich. Die Braut, die vielleicht den Zylinder aufhat und oder die Farben werden einfach umgekehrt, dass das Hochzeitskleid schwarz ist, also sonst von der Form alles dasselbe. Und der Anzug des Bräutigams eben weiß oder ähnliche Dinge.
Das ist stilistisch sehr interessant und ich weiß auch, dass man das jetzt irgendwie, diese Diskussion dann noch weiter drüber fortführen kann, also über die Semiotik.
Das war auch jetzt nur erstmal, um da so eine Einleitung zu machen.
Das genau. Reicht auch völlig. Das ist ein ganz spannendes Thema und ich glaube auch, dass sich da etwas wiederfindet, was vielleicht eine Überleitung zu so einem anderen Aspekt zum Thema Werk auch ist. Es gibt ja sowas wie Archetypen, also Alfred Adler ist das, glaube ich, gewesen. C.G. Jung, genau, Entschuldigung, Alfred Adler, das war der mit den Minderwertigkeitskomplexen, die sollte ich jetzt langsam bekommen, wenn ich hier die Psychologen so durcheinander würfel. Also C.G. Jung ist das gewesen, der gesagt hat, es gibt sowas wie so eine Gemeinsprache oder etwas, was irgendwie allen Menschen eigen ist, was alle Menschen auch verstehen. Und das ist etwas, was sozusagen alles durchzieht.
Ja.
Das ist auch etwas, was sich irgendwie in allen Sachen auch irgendwie wiederfindet oder wiederfinden kann. Dann gibt es aber diese Aspekte, über die wir vorhin geredet haben, die in einem Werk eher dieses Persönliche sind. Also in meinen Landschaftsfotos ist das zum Beispiel so eine Sehnsucht nach Freiheit. Also okay, so würde ich das für mich bezeichnen. Ja. Das wäre etwas, was meinen Landschaftsfotos sehr eigen wäre. Und dann gäbe es noch einen dritten Aspekt, und auf den würde ich gerne kommen. Und eigentlich wollte ich jetzt ein Video einspielen, aber das habe ich jetzt gar nicht vorbereitet. Also habt ihr anderen vielleicht im Internet mal mitbekommen, diese Filmreihe Everything is a Remix. Das ist ein, jetzt müsste ich vielleicht nebenbei mal googeln, oder vielleicht kann das jemand von euch mal nebenbei machen. Das ist ein Filmregisseur,
ich gucke schon.
Ja, wunderbar. Vielleicht können wir das gleich mal kurz rein switchen. Da wäre der erste Film, glaube ich, ganz gut. Also wenn das einer vorbereiten könnte, können wir uns das mal angucken. Das ist so, das ist ein Filmregisseur, der also gnadenlos aufzeichnet, wie Kreative oder Inhaltsschaffende sich an anderen kreativen und Inhaltsschaffenden bedienen. Also die klauen gnadenlos. Da ist jetzt gerade aktuell, hat er den Streifen Matrix hat er auseinandergenommen und hat gezeigt, aus welchen Kung-Fu-Filmen, ich sehe Kate bereitet das gerade vor, wie man an Kung-Fu-Filmen sich
aber das muss ja so sein, das ist doch ganz klar. Das muss ja so sein. Das gehört ja einfach zur Kunst dazu. Das ist ein Aspekt der Kunst, dass man klauen muss.
Weil man, also Gutenberg hat das ja auch gesagt, ne?
Ja, das geht ja nur immer darum, ob man das verheimlicht oder nicht. Also es ist ja so, du bewegst dich ja als Kunstschaffender immer in einem Zeichensystem, was schon vorher da war. Also nehmen wir die Musik. Da haben wir ein Zeichensystem von Dur und Moll. Das ist das, was zumindest bei uns jetzt hier in der westlichen Welt bekannt ist und worauf unsere Gehörgewohnheiten beruhen. Also wir hören einen Einzelton, damit fängt ein Lied an. Wenn wir diesen Einzelton jetzt ganz lange hören, oder jetzt meinetwegen auf dem Bass vielleicht, oder an der Gitarre, die jetzt halt mal dum, 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 wissen wir noch gar nichts. Wissen wir nicht, ist das jetzt der Grundton, ist das jetzt eine Septe in irgendwas. Sobald jetzt ein Akkord dazukommen würde im Hintergrund, wird sofort ein Zusammenhang geschaffen, der diesen einzelnen Ton in eine Gesamtheit bringt. Und dieser Aspekt, dass man ein Werk oder beziehungsweise einen Teil eines Werkes innerhalb eines Werkes, eines gesamten Werkes, eine Bedeutung zuordnet, so ist es auch mit einem Werk innerhalb von allen Werken. Also wenn ich noch nie einen Comic gesehen habe, dann werde ich bestimmte Zeichen erstmal lernen müssen, wie zum Beispiel, was ist überhaupt eine Sprechblase, was ist eine Denkblase, wodurch unterscheiden die sich, was sind Speedlines und Actionlines und so weiter und so weiter. Das heißt, irgendwann hat ein Zeichner das ja mal erfunden. Der hat dann vielleicht übereinander gezeichnet, so wie ich bei Glück und Schwefel, und gesagt, sieht irgendwie schmutzig aus. Der hat vielleicht mehrere Figuren zeichnen wollen, die laufen hintereinander, und dann hat er gesehen, auch wenn ich die anderen da auch lasse, dann sehe ich die Figur mehrfach, dann wirkt das ja viel schneller, als wenn ich das jetzt irgendwie jetzt wegradiere. Und wenn jetzt der Nächste sagt, oh, das macht er ja geil, das ist ja klasse, und benutzt das jetzt, dann kann man nicht von Klauen sprechen, sondern das ist ein Befruchten. Und das ist nicht nur legitim, sondern im Grunde genommen notwendig, dass das passiert.
Die entscheidende Frage ist natürlich, du hattest gesagt, befruchten, das ist eigentlich auch ein schöner Begriff. Ich benenne das immer Inspiration.
Ja.
Also die entscheidende Frage ist ja, wenn man irgendwas sieht, dann bedeutet das ja, dass man das irgendwie auseinandernimmt und entweder es gefällt einem oder es gefällt einem nicht. Und die Teile, die einem gefallen, da sollte man sich eigentlich mal eher die Frage stellen, warum gefallen die mir? Und was kann ich vielleicht davon auch übernehmen? Und letztendlich ist es, gibt es Unterschiede, qualitative Unterschiede in Copy und Paste. Also ich glaube, ein Dr. Gutenberg hätte seinen Titel nicht verloren, wenn er vielleicht 5% geklaut hätte. Wenn aber 60%
seiner Arbeit... Er hätte es noch nicht mal dann verloren, also seinen Titel hätte er sicher verloren, aber nicht seinen Job, wenn er gleich gesagt hätte, ja, war scheiße. Habe ich jetzt geklaut, war doof. Habt ihr recht.
Genau.
Dann hätten die Leute, die haben Gutenberg so geliebt, die hätten ihm das verziehen.
Ja, das stimmt.
Ich vielleicht auch. Also ich bin auch jemand, der sehr langmütig ist mit vielen Leuten. Ich meine, Dinge sind menschlich. Und ich habe auch schon viel Scheiße gebaut im Leben. Also ich erwarte jetzt nicht, dass alle Leute Engel sind. Also das Wichtige ist, wie man damit umgeht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger. Das ist übrigens auch wieder eine Frage der Semiotik. Ne? Das ist nicht nur das, was passiert, sondern auch in welchem Zusammenhang und wie passiert es. So.
Wir müssen eine extra Sendung zur Semiotik machen oder wir ändern jetzt den Titel und sagen, wir reden jetzt über Semiotik. Aber ich wollte mal kurz gucken. Kate, kannst du vielleicht mal ganz kurz versuchen, ein Video einzuspielen? Hoffe, dass es vom Ton her passt. Das ist schon DSL, was du da hast.
Ja. Also sehen könnt ihr es.
Ja, wir können es sehen, aber nicht hören wahrscheinlich. Ich muss es einspielen, ich merke das schon. Okay, kleine Werbeunterbrechung. Ich versuche das hier mal nebenbei einzuspielen. So, und dann kann man das nämlich auch hören. Also ihr könnt das jetzt vielleicht nicht so hören. Doch, ihr könntet das, ich kann euch da jetzt irgendwie mit reinlassen. Ne? So, das machen wir mal kurz. Screen sharen.
Ich mache hier Stopp, gell?
Ja, klar. So, ihr müsstet jetzt eigentlich meinen Screen freigeschaltet haben. Und ich würde jetzt mal gucken, hier, das wollte ich mal kurz einspielen, weil das ist nämlich, das fand ich sehr grandios heute. Ich hoffe, das geht überhaupt mit der GEMA und so. Aber wir machen ja Kunst. So. Ich hoffe, man kann das sehen.
Habt ihr dann den Ton?
Ich habe keinen Ton.
Nein. Kein Ton. Okay, dann müsst ihr gucken.
Willst du mal den Link posten?
Der steht oben.
Stimmt.
Mein Video steht, oder?
Ja.
Alles klar.
Entweder das oder du bist sehr gut im
Aufnehmen. Okay, kann noch irgendjemand was sehen? Vielleicht machen wir gleich mal Break.
Ich sehe das, ja, klar.
Das Video
okay.
Ich glaube, man versteht, worum es geht.
Man versteht, worum es
also
geht.
Also die Message. Okay.
Die Message ist so, dass ich jetzt aufhören kann, den Screen zu sharen. Okay, das müssen wir noch üben. die Seite ist wirklich eine Empfehlung wert. Everythingisaremix.info und da könnt ihr euch mal durch die Videos klicken und man kriegt dort wirklich das Gefühl, dass es eigentlich überhaupt gar keine Kunst gibt, sondern dass jeder bei jedem geklaut hat. Aber die Anmerkung von Henning vorhin fand ich schon mal ganz spannend. Also es geht letztendlich auch darum, wie man das macht, wie man dazu steht, wie offen man das macht und letztendlich auch, was man für einen eigenen Kram dabei daraus produziert. Und vielleicht mal eine Frage an unsere anderen Gäste. Wie seht ihr das? Habt ihr schon mal geklaut?
Ja. Bestimmt.
Ja, ich vermute, dass wenn einem etwas gefällt, man unterbewusst in diese Richtung strebt und es ähnlich wird, das Ergebnis. Also geklaut würde ich es nicht nennen. Ich würde es auch inspirieren nennen.
Ja, ich kann auch geklaut nennen, ist doch wurscht.
Ja, dann halt.
Also ich klaue ständig.
Dann klauen wir alle wohl, weil irgendwie wurde alles irgendwie schon mal fotografiert. Wir gucken bestimmt alle häufig uns Bilder an. Und wenn uns was gefällt, dann bleibt das hängen. Man merkt sich's und man wird diesen Stil imitieren.
Also wenn ich schreibe mir zum Beispiel auch Formulierungen auf, so aus Büchern. Ne? Wenn ich irgendwas lese, was mir gefällt, da ist zum Beispiel dann ja die Frage, ab wann ist es überhaupt Clown? Ich sag mal den Begriff bei einer traurigen Szene, seine Augen schwammen in Tränen. Das finde ich ist also für mich super bildhaft, finde ich total klasse. Das habe ich mir aufgeschrieben und das habe ich dann selber auch verwendet. So, ne?
Und also eine eigene.
Da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt wie viele Worte sind das? Seine Augen schwammen in Tränen, 5 Worte. Und es kann manchmal passieren, dass ich jetzt irgendwie einen 10-Wort- oder 15-Wort-Satz habe und dann werden aber irgendwie, da geht es dann eher um vielleicht Landschaftsbeschreibung oder so. Da würde ich das natürlich anpassen zu der Szene, die ich jetzt gerade beschreiben will. Da wäre dann jetzt das vielleicht nicht irgendwie die rauchenden Schlote, sondern irgendwas anderes. So, ne? Aber das passiert bei mir ständig, also in Massen.
Ein Landschaftsfotograf übrigens, der kopiert am besten durch Beobachtungsgabe, durchs Gucken oder durchs Riechen. Wisst ihr wie?
Durchs Riechen?
Nein, natürlich nicht. Ja, durchs Riechen. Wenn ihr mal am Geiranger Fjord gewesen seid und dort versucht habt, ein Foto zu machen, dann müsst ihr nur dem Geruch folgen. Dort, wo es am meisten nach Pisse stinkt, da werden die meisten Fotos gemacht. Und,
geil.
Ja, und es ist übrigens auch so, wenn ihr zum Beispiel in Island an so typischen Fotoattraktionen seid, wie Wasserfällen zum Beispiel, müsst ihr einfach nur gucken, wo die Trittspuren sind.
Ja,
und dort, wo der Rasen am meisten runtergetreten ist. Wenn ihr euch da hinstellt, da könnt ihr eigentlich nichts verkehrt machen. Aber ihr könnt natürlich eine Menge richtig machen, wenn ihr euch mal Rasenfläche sucht, die noch nicht betreten ist und von da aus mal recherchiert. Das ist ernst gemeint. Also ich arbeite so und das ist ein kleiner Tipp von mir. Also mal andere Pfade betreten und trotzdem sich gewahr sein darüber, dass man von bestimmt, also manchmal muss man Porträtfoto nicht neu erfunden finden. Das ist also auch so ein Spruch von mir. Also manchmal kann man mit alten Dingen auch durchaus was Neues produzieren oder zeigen. Und Kate, du nickst. Sehr gut. Ja,
ich stimme dir voll und ganz zu.
Ja, und du hast auch schon geklaut.
Ich finde nach wie vor, dass das das falsche Wort ist, aber natürlich hat man sich inspirieren lassen. Ich finde aber auch, dass man den Stil kopiert, ist der falsche Ausdruck. Man kopiert ja nicht den Stil, man hat seinen eigenen Stil, man kopiert keine Stile, zumindest sollte man das nicht tun. Man kopiert vielleicht die Bildidee oder die Richtung, in die es geht, aber nicht den Stil.
Warum spielt dieses Wort überhaupt so eine Rolle, ob man es klaut oder nicht? Das spielt einmal nur eine Frage rechtlich, also verletzt man Urheberrechte? Und die andere Frage ist eine künstlerische. Das heißt, könnte es irgendwelche Betrachter oder Hörer oder was auch immer geben, die sagen, boah, das ist ja geklaut, das ist ja wie bei dem oder dem. So. Das sind also diese beiden Fragen. Und solange es rechtlich keine Frage ist, ist es doch okay.
Ja, ich denke nur, dass das Wort ziemlich negativ belegt ist und deshalb hier so auf negative Wellen stößt.
Ich habe das natürlich bewusst eingesetzt, um hier mal ein bisschen die anderen auch mal in die Diskussion mit reinzubringen. Ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen.
Also, wie man es jetzt nennt, ob klauen oder kopieren oder inspirieren lassen. Ich finde Jim Rakete zum Beispiel super klasse, die Porträts von ihm. Wenn ich jetzt hier an meine Pinnwand gucke vor mir, ja, da sind Bilder dabei, da habe ich irgendwie schon so ein bisschen versucht, da was von einfließen zu lassen, aber ich käme jetzt nie auf die Idee, dass das Bild von ihm zu kopieren, zu sagen, dass irgendwie das Buch, ein Buch hinzulegen von Jim Rakete aufzuschlagen, ich will jetzt dieses Bild nachfotografieren. Das wäre jetzt für mich einwandfrei geklaut, aber ansonsten, ich finde zum Beispiel, auch wenn es jetzt ein bisschen blöd sich anhört, aber ich finde den grauen Hintergrund geil, den der hat. Ich habe ewig lang gesucht, bis ich was gefunden habe, was nicht nach gewölkt aussieht, wie alle Hintergründe, die man so kaufen kann. Und ich finde die Bilder schon cool, die ich vor diesem Hintergrund gemacht habe. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Jim Rakete irgendwie was weggeklaut oder sowas. Weiß nicht.
Na, die entscheidende Frage wird wahrscheinlich sein, was dieser graue Hintergrund für dich bedeutet. Und das ist natürlich eine Sache, die kannst nur du für dich beantworten. Und vielleicht weißt du das auch in 20 Jahren noch nicht. Das ist eben müßig da jetzt. Also das wird man vielleicht, ja, das ist ernst gemeint. Also man wird das vielleicht noch nicht genau wissen. Also viele Sachen, die ich früher so instinktiv aus dem Bauch heraus gemacht habe, die kann ich heute genau benennen. Also warum bin ich früher immer ans Wasser gefahren zum Fotografieren? Beziehungsweise warum bin ich überhaupt nach Kiel gezogen und lebe hier in der Nähe vom Wasser? Das hat natürlich was damit zu tun, dass Wasser und weite Sicht für mich eine Bedeutung hat. Und da sind unwahrscheinlich viele Leute schon an der Ostsee gewesen, haben Fotos gemacht und auch an ähnlichen Stellen, an denen ich auch schon gearbeitet habe. Aber trotzdem ist dieses Besondere in der Baltischen See, das ich sehe, das ist etwas, was auch meinen Landschaftsfotos am Wasser irgendwie auch eigen ist. Und letztendlich ist es immer eine Frage, wie es dann auch rüberkommt oder wo das eigene auch dann trotzdem noch rüberkommt. Also in der Hochzeitsfotografie ist das ja so, das passiert mir relativ häufig, wenn ich mal so Mitbewerberseiten durchgucke, dass ich dann denke, ach, habe ich da schon mal gesehen, ach, habe ich da schon mal gesehen. Und teilweise ist es auch so, wenn ich Mitbewerber angucke, die klauen sogar teilweise an Formulierungen, die ich also in Form von Worten auf meiner Homepage habe, wo also fast 1:1 Kopien da sind. Ich meine, dass Kunden das auch sehen, also wo der Urheber ist, wenn sie wirklich den direkten Vergleich haben. Und da sage ich mir dann auch immer beim Kopieren, das ist ja auch etwas, wo man vielleicht jemanden etwas wegnimmt, ne? Das ist dieses Klauen, ne? Ich kann jetzt meine Piratenmütze wieder aufsetzen. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Dass man da jemanden etwas auch wegnimmt, aber letztendlich ist es eine Frage, also wie man dann auch kopiert. Und es gibt auch durchaus Sachen, wo ich dann manchmal gedacht habe, hey, das hast du auch gemacht. So, wo ich gar nicht mal genau sagen kann, da bin ich vielleicht sogar derjenige, der das als einzigster bisher gemacht hat, sondern das kam vielleicht auch noch von woanders her. Aber wenn jemand wesentlich besser etwas kopiert und da was Eigenes, was Besseres draus macht, dann finde ich das natürlich auch richtig klasse. Und das sind, glaube ich, auch so diese Grenzen. Und damit kommen wir auch wieder auf den Punkt zurück, was macht ein Werk eigentlich aus? Also ich meine, es ist irgendwie so etwas wie eine Seele, die alles durchdringt, was man vielleicht auch nicht immer so in Worte passen kann und das vielleicht auch gerade deswegen so eine bestimmte Magie hat. Wie seht ihr das?
Was ein Werk ausmacht?
Ja.
Für den, der das schafft, oder für den Betrachter? Oder ist es unerheblich für die Frage?
Nö, also klar, Betrachter... Ein Betrachter, der wird sicherlich auch so seine eigene Sicht haben. Ne? Was hat das? Also in erster Linie geht es ja um uns. Ne? Also wir sind irgendwie Kreative, wir sind irgendwie inhaltsschaffend. Und was ist das erstmal für uns?
Also ich würde erstmal sagen, ich weiß nicht, ob das deine Frage richtig beantwortet. Ein Werk entsteht erst als Dialog zwischen dem Werk, also zwischen dem Bild und dem Betrachter. Also in dem Moment entsteht quasi der künstlerische Prozess. Weil für den Fotografen oder für den Musiker oder so ist es erstmal, der macht es erstmal im gewissen Sinne für sich selbst und in einer gewissen Erwartung darauf, wie vielleicht andere Betrachter oder Zuhörer das empfinden können. Aber das richtige künstlerische Werk entsteht individuell Kommunikation zwischen diesem Werk und zwischen jedem Betrachter. Und es entsteht immer auf eine andere Weise auch.
Ich hätte noch eine Frage von einem, der gerade den Stream guckt.
Na los.
er hat die Frage, ob Henning alle Bilder selbst von Hand zeichnet oder den Computer zu Hilfe nimmt.
Henning. Ich zeichne von Hand und scanne das dann ein und koloriere das im Computer. Und jetzt habe ich das erste Mal, das war allerdings kein Auftrag, sondern nur für mich selbst, mal probiert, nur mit Tablet zu zeichnen. Das ist aber, das erfordert, das Interessante ist, dass man dazu neigt, wenn man ein anderes Werkzeug benutzt, bekannte Werkzeuge zu imitieren. Ich muss jetzt erstmal üben, das Spezielle rauszufinden, was eben nur einen Stift ausmacht. Ich darf nicht versuchen, mit dem Stift jetzt mit dem Tablettstift, einen Bleistift oder einen Filzstift oder einen Pinsel zu imitieren, sondern ich muss quasi sehen, was ist das Spezielle dabei. So genauso wie ich nicht versuchen sollte, mit einem Synthesizer eine Gitarre zu imitieren, sondern mit einem Synthesizer eben den so klingen zu lassen wie ein Synthesizer. Und das probiere ich gerade, also da bin ich noch nicht sehr weit.
Darf ich mal ganz kurz fragen, wie du an die Informationen von außerhalb des Hangouts kommst, Kate?
Mir hat jemand eine Nachricht auf Google Plus geschrieben.
Ach so,
und ja, cool. Gefragt, weil es keinen Chat gibt, und ich habe gerade schon im Chat an Nils hier weitergegeben, ob es eine Möglichkeit gibt, bei Ustream den Chat einzublenden fürs nächste Mal.
Also der Chat ist direkt rechts neben dem Stream. Man muss nur sollte man im Vollbildmodus sein, einfach mal minimieren. Und der ist auch für jeden freigegeben, also man muss sich nicht registrieren dafür.
Okay, ich hab den Stream noch nicht angesehen, sondern nur jetzt das weitergegeben, was in meiner Nachricht stand. Ja, da ist ein Chat, ich sehe es.
Okay, cool. Ja, Google Plus hat ja auch angekündigt, hier einige neue Neuerungen vorzunehmen bezüglich der Hangouts. Ich hatte auch letztes Mal eine Anfrage gestartet bezüglich der Teilnahme hier am Hangout, denn der Einverständniserklärung, dass das hier alles mit aufgezeichnet wird. Das ist ja nach wie vor immer ein bisschen kompliziert, dass man das mit Anmeldung machen muss. Da wird es wahrscheinlich demnächst auch nochmal Neuerungen geben. Vielleicht schon zu einem der nächsten Hangouts.
Ich habe doppelten Ton.
Weil du den Stream offen hast.
Licht am Stream.
Ich hatte den Stream nicht offen.
Ach so. Jetzt immer noch doppelten Ton?
Nö.
Nö, gut, dann können wir weitermachen.
Sorry.
ja, Thema Werk. Was gibt es da noch zu sagen?
Ich würde gerne noch einen anderen Aspekt hervorheben. Und zwar ist das der Aspekt des Mutes. Eine Freundin von mir, die freie Kunst studiert hat, sagte mal vor vielen Jahren über einen Film, ich glaube von Jim Jarmusch, dieser Film würde ihr so gut gefallen, weil er so mutig sei. Und dann haben wir uns, da war ich erstmal verblüfft, warum Mut überhaupt eine Kategorie sein kann in der Kunst. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir klar geworden, dass der Mut eigentlich fast eine entscheidende Kategorie ist. Das heißt, für den Künstler stellt sich sehr oft die Frage, wie wird der Betrachter auf dieses Bild reagieren, beziehungsweise was wird der über mich denken? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Autor einen Mord beschreibe, ich bin nun kein Freund von Splatter, so ist es nicht, aber es könnte durchaus Situationen geben, wo es künstlerisch einfach erforderlich ist, eine Szene sehr blutig zu beschreiben. Und da könnte das jetzt passieren, dass ich mich frage, wenn Freunde das jetzt von mir lesen, was könnten die dann über mich denken? Oder wenn ich jetzt Comics zeichne und da kommt Sexualität drin vor, dann da würde diese Frage auch entstehen können. Was könnten Freunde über mich denken? Auf welche Weise stellt der denn Sexualität dar? So. Oder was hat der denn für komische Ansichten oder so? Ne? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis daher für mich gewesen, dass ich mich als Künstler im gewissen Sinne von dem Werk trennen muss. Also dass ich quasi, dass mir klar ist, dass ich dass das Werk die Botschaft ist und ich selbst bin der Bote, also der Überbringer der Botschaft. Aber das ist nicht identisch. So, das muss mir erstens selber klar sein und dann muss ich auch den Mut haben, das nach außen zu vertreten. Das muss mir auch egal sein, dass Leute, oder es sollte mir egal sein, dass Leute irgendwas Negatives in irgendeiner Form, was ich für politische Ansichten hätte oder dies oder das über mich denken könnten. Das ist eine ganz entscheidende Frage, weil sonst kann man das Innere in sich selbst nicht finden, was eine Voraussetzung ist für ein gutes, gut gelungenes Werk. Also einmal diesen Mut zu haben und, Moment, da kommt noch ein zweiter Aspekt dazu, und zwar auch der Mut in sich selbst, das überhaupt zu entdecken. Also zu entdecken, welche Stellung habe ich gefühlsmäßig zu bestimmten Dingen der Welt. Also je mehr ich über meine eigenen inneren Obsessionen, Wünsche, Ängste und so weiter Bescheid weiß, desto mehr kann ich sie in meinem Werk thematisieren. Das muss ja gar nicht, das heißt nicht, dass das jetzt immer alles offen irgendwie sein muss und alles immer katastrophal und alles explosiv oder so. Das kann auch ganz, ganz leise und sanft manchmal daherkommen. Das kann auch vielleicht mit Angst vor verlassen werden oder so zu tun haben. Aber je besser ich diese Dinge in mir selber kenne, meine eigenen Verletzungen und so weiter und so fort, desto besser kann ich sie thematisieren, in meinem Werk vorkommen lassen und desto besser wird es auch für mich selbst als Künstler sein, weil ein wichtiger Aspekt von Kunst ist Kommunikation. Also Kunst ist eine andere Form von Kommunikation neben der Sprache.
Ich würde da gerne mal zwei Dinge einwerfen oder zwei Stichworte. Also zum einen würde ich das nochmal weiter oder noch in der Historie eines jeden Menschen noch wesentlich früher ansetzt. Das ist nämlich Selbstvertrauen beziehungsweise Urvertrauen. Und Kunst kann und auch Fotografie kann einen heilenden Aspekt haben, indem man sich eben halt über die Kunst mit irgendetwas auseinandersetzt, was zu einem selber führt. Und das ist, glaube ich, auch der Bereich, wo es auch sehr viel Mut erfordert, nämlich, dass man auf Dinge guckt, die man sonst vielleicht beiseite gedrängt hat. Ja. So wie in jeder Volkshochschule so frustrierte Hausmütterchen zum Aquarellkurs gehen und meinen irgendwie da drin jetzt irgendwie sowas Besonderes sich zu erarbeiten. Ich muss mich auch übrigens hier mal wieder reinklicken, so. Sich irgendwas Besonderes auch zu erarbeiten. Und das kann man in der Kunst finden. Das muss man aber nicht finden, wenn man zum Beispiel nur kopiert. Wenn man nur kopiert, wird man das kaum finden. Sondern das hat was damit zu tun, dass man sich mit sich selber auseinandersetzen muss. Klar. Und dass man da auch was für sich entdeckt. Und da sind wir wieder bei dem, was so ein Werk wahrscheinlich ausmacht. Das ist genau dieser bestimmte Bereich, der dieses Persönliche auch mit umfasst. Und da gehört schon einiges dazu, also auch zu diesen kleinen Sachen, sich denen offen gegenüber zu verhalten und auch zuzugeben, nach außen hin sowas zuzugeben, weil sowas ist heutzutage immer schnell Schwäche. Ne? Wenn jemand traurig ist, das ist nicht gern gesehen. Ne? Also Männer zum Beispiel, ne? Männer weinen nicht so gerne in der Gesellschaft, weil das eben halt auch nicht gern gesehen ist. So. Und das,
deswegen sagen sie auch immer, wenn sie es tun, sagen sie auch nicht, sie weinen, sondern sie heulen.
Das deswegen. Ist interessant, ja.
Weil das Heulen schon so einen negativen Beigeschmack hat. Und wenn sie sagen, ich habe geheult, dann ist es sozusagen, dann übernehmen sie schon einen Teil der Eigenkritik schon mit. Und damit ist es dann auch okay. Während wenn sie sagen, ich weine, dann ist das mehr so mädchenhaft. Das ist dann irgendwie noch schlimmer.
Also in Bezug auf Landschaftsfotos zum Beispiel kann ich vielleicht mal eingestehen, dass es sowohl sein kann, dass ich vor lauter Freude beim Fotografieren tanze und krakele und schreie.
Ja, wie cool.
Ja, es kann aber auch sein, dass ich weine. Also es kann auch passieren. Also ich habe in meinem Leben so Phasen gehabt, wo ich sehr traurige und sehr dunkle Fotos gemacht habe. Und es gab Phasen in meinem Leben, wo ich sehr helle, freudige, farbenfrohe Fotos gemacht habe. Und in der Retrospektive konnte ich das auch immer irgendwelchen Ereignissen natürlich auch zuordnen. Und das, finde ich, ist auch wieder sowas Besonderes. Und da gibt es ja auch Maler, die so blaue Phasen haben zum Beispiel, ne? Oder Comiczeichner, die plötzlich auf Schwarz-Weiß umsatteln.
Ja. Und nochmal auf das Wein zurückzukommen, was ich selbst für mich ja früher erfahren gemacht habe, ist auch, dass es einfach so eine starke Emotionalität hat, dass es in der richtigen Situation sogar eher hilft, Dinge auszudrücken und dann gar nicht stark kritisiert wird, dass es dann sogar zum Teil auch das Publikum beendigt, sage ich mal. Also wenn man das mit dem richtigen Umgang, wenn es im richtigen Umgang ist, dann kann das durchaus schon auch recht nützlich sein. Zwar bestimmt nicht bei 100% des Publikums, aber ich denke mal, bei 50% kommt das bestimmt an. Ja. Einfach wenn es halt dann wirklich auch echt ist, was halt dann von unten rauskommt, wo man halt einfach merkt, okay, der ist in dem Thema drin, für den ist das wie eine Erfüllung.
Ja, das ist auch schön gesagt und ich glaube, das ist auch etwas, was man noch mehr spürt in der Musik. Also das ist so meine Erfahrung. Musik ist irgendwie da noch ein bisschen präsenter. Also das setzt sich einfach irgendwie in dir so ab. Ein Foto, da muss man sich erstmal mit auseinandersetzen. Also auch wenn es ein Foto ist, was sich schnell einem eröffnet. Aber Musik ist wesentlich präsenter, das ist viel dichter dran. Und die Musiker sind häufig sehr, sehr emotionale Typen und neigen auch dazu, sich selber sehr darzustellen und auszudrücken. Und das wird manchmal dann auch negativ irgendwie ausgedrückt.
Ich würde sagen, das hängt damit zusammen, dass Musik die unkonkreteste Kunst ist von allen. Also alle anderen Kunstformen bilden ja irgendwas ab oder bilden was nach. Während die Musik eigentlich bis auf ganz wenige Dinge, wie vielleicht das Plätschern eines Flusses, was man nachbilden kann mit Musik oder so, ist Musik ja tatsächlich einfach erstmal ein System für sich.
Übrigens auch, was ich Malern immer sage, also Menschen, die malen und natürlich auch Comic zeichnen, da beneide ich euch auch ein bisschen drum. Ihr könnt im Prinzip aus nichts alles machen. Und ein Fotograf, der kann eigentlich erstmal nur aus etwas machen, was er irgendwie sieht, also was tatsächlich da ist.
Hm. Ja, das ist richtig.
Okay, gut. Wir sind immer noch beim Werk und
noch ein Aspekt vielleicht?
Ja, gerne. Gerne.
Den Aspekt zum Beispiel der Grundidee. So, ne? Also sehr viele Werke haben eine Grundidee, auf der sich dann etwas aufbaut. Nehmen wir mal zum Beispiel von den Beatles an The Walrus, würde ich sagen, die Grundidee ist erstmal, dass man möglichst nur einen einzigen Ton verwendet. Es ist ja Da kommen jetzt noch ein paar, damit es nicht ganz so langweilig wird. Dann geht's weiter. Und so, ne? So. Oder das ist mir mal aufgefallen, das ist von auch von den Beatles For No One. Das ist She makes up, and eyes and still I need you, there's an and if she longer needs you. Das ist zum Beispiel, das sind vier verschiedene Töne, die ja gesungen werden. Und das sind alles Töne, wenn man die jetzt zusammenspielen würde, ergeben die einen Akkord, einen Du-Akkord. Und dadurch, dass das ist jetzt meiner Meinung nach so die Grundidee, da hat man wahrscheinlich einen C-Dur-Akkord oder so gegriffen auf der Gitarre und wenn man keine Lust hatte, den irgendwie jetzt zu wechseln, hat man jetzt die verschiedenen Saiten angeschlagen und so ist diese Melodie entstanden. Das war dann die Gesangsmelodie, dazu hat man dann andere Akkorde wiederum genommen und so entwickelt sich das weiter. Und wie soll ich sagen, Wege, ja, das sind ja keine Verfahrensweisen, sondern so Wege, bemerke ich auch bei ganz vielen, vielen Liedern oder Geschichten oder Comics oder so von mir.
Das erinnert mich übrigens an deine letzte Lesung, wo du von einem Trip war es nicht, ne? Es waren Haschkekse, ne? Wo du von Haschkekse, ja genau. Von einem Haschischrausch berichtet hast, der autobiografisch war, ne? Wenn ich das richtig erinnere.
Also autobiografisch war die Tatsache, dass ich früher häufig Haschisch geraucht habe. Oder was, ja, das heißt häufig einmal im Monat oder alle zwei Wochen. Also für die Zeit damals eigentlich sogar eher selten. Nein, autobiografisch war die Geschichte mit der quietschenden Tür, zu der gesungen wird. Also Es gibt in der Geschichte, geht es um einen Abiball, also im Roman jetzt geht es um einen Abiball und die Hauptfigur, die hat so zwei, dreimal im Leben schon irgendwo mit Haschisch geraucht und hat aber nie eine Wirkung verspürt und glaubt deswegen, dass es alles irgendwie nur Show ist und dass es eigentlich diese Wirkung gar nicht gibt. Und als die Freunde sich beim Abi, vom Abiball treffen bei jemandem, da liegt da so eine Schale mit Haschkeksen und da isst sie dann eben zwei davon. Und dann, beziehungsweise isst einen und dann sagt der eine, hey, das sind Haschkekse, isst sie, sei da vorsichtig mit. Und dann sagt sie, ach Quatsch, wirkt doch sowieso nicht und isst den zweiten eben auch. Und dann ist sie auf ihrem Abiball, isst sie dann eben auch reichlich unter dem Einfluss dieser Haschischdroge. Und da kommt es dann eben, dass sie auf Toilette geht und beim Öffnen der Toilette stellt sie fest, dass die Tür beim Öffnen einen anderen Ton macht als beim Schließen, ein anderes Quietschen. Und dass das Quietschen, wenn man die Tür aufmacht, eine große Sekunde, erst überlegt, denkt sie, ist es eine Terz? Nee, ist eine große Sekunde, okay. Ist also, okay, so, ne? Ist, große, das, was ich, das ist ja drin, das ist eine Quart. So, das ist eine große Sekunde, wie auch immer. Und dann wird das noch so ein bisschen thematisiert. Beim Rausgehen vom Klo denkt sie nochmal, große Sekunde, und dann passiert erstmal was anderes. Und danach holt sie zwei Freunde, die spielt in der Band, holt sie zwei Freunde zusammen aus ihrer Band und sagt, kommt mal mit hier. Gehen sie zur Klotür, machen sie auf und zu und die dann sagen, ja, was ist denn, ist da ein besonderes Quietsch eben? Sagt sie, hier, das sind zwei, das ist eine große Sekunde und wenn du, André, jetzt da die Terz drauf singst und Nils, der singt irgendwie die Quint, dann ergibt das E-Moll und D-Dur und dann kann ich dazu Lady in Black singen und dann machen sie eben die Tür immer auf und zu, die beiden singen da diese beiden passenden Töne und sie singt Lady in Black. Und das ist dann quasi so einer der Höhepunkte dieser Geschichte und das bezieht sich jetzt insofern auf die Realität, als dass ich mit Freunden mal, auch als wir Haschisch geraucht hatten, vor vielen, vielen Jahren in einer Schrebergartenkolonie mir das auffiel, dass die verrostete Gartentür da zwei verschiedene Töne beim Quietschen machte, also beziehungsweise beim Öffnen und beim Schließen und da haben wir tatsächlich damals Lady in Black gesungen, vor fast 30 Jahren. Ja, und viele Jahre später wurde es dann Kunst, oder beziehungsweise ein Teil von Kunst.
So. Ja, die Auswirkungen von Rauschdrogen, ne?
Ja, also so ist es tatsächlich. Dass eben das eigene Erleben, das wird ja in der Philografie nicht anders sein, dass das eigene Erleben damit reinspielt.
Ja, es ist so, dass man trotzdem, also auch um wirklich gute, großartige Kunst macht, man wird, wenn man sich dem Drogenrausch nur ergibt, man braucht schon ein bisschen Geist, glaube ich auch, um wirklich ein Werk zu schaffen. Ein schönes Beispiel, wenn wir bei der Musik sind, gar nicht so weit weg von den Beatles, also wirklich gar nicht so weit weg von den Beatles, das ist ja das schöne Beispiel von den Beach Boys, die Smile Sessions, so heißen die. Die sind jetzt gerade rausgekommen, beziehungsweise die sind jetzt nochmal neu rausgekommen. Und wenn man sich das mal so anhört, das klingt schon grandios, partiell, aber man merkt, die waren damals, oder besonders der, wie heißt der nochmal, also der Leadsänger und der verantwortliche Hauptmann, der war schon so schräg, der war schon, ja? Wollte den
Wilson hieß die doch, damit da
kam. Brian Wilson.
Brian Wilson, ne, ja. Genau. Und der war wirklich so fern von der Welt, dass er wirklich das nicht geschafft hat, diese Fragmente zu einem Geniestreich zusammenzufügen, der durchaus hätte das beste Pop-Album der gesamten Musikgeschichte gewesen sein können. Und dann wäre es das mit den Beatles gewesen. Ich finde nämlich die Beach Boys ehrlich gesagt besser als die Beatles. Obwohl ich gar nicht in der Zeit aufgewachsen bin. Aber um nochmal zum Thema Musik zu kommen, hier ist nämlich noch was anderes über den Weg gelaufen. Das würde ich gerne mal zitieren. Das geht auch ein bisschen in die Richtung. Da war letztens auf Arte der Dirigent Thomas Hengelbrock. Und der hat gesagt in einem Interview, Musik, das ist in Töne gegossenes Leben. Sie müssen also etwas vom Leben verstehen. Wenn Sie nur etwas über Musik verstehen, dann verstehen Sie nichts von Musik. Wenn man sich der Musik ausliefert, dann gibt es immer die Gefahr des Scheiterns oder auch des Kenterns. Und ich finde, das ist auch nochmal ein schöner Übergang wieder zu dem Werk oder zu dem Thema, dass es einfach mehr ist als nur das, was einem begegnet, sondern dass es mit einem selber, aber auch mit dem Leben zu tun hat.
Ja, sicher.
Okay, das sollten eigentlich nicht die Abschlussworte sein.
Nein.
Aber ich würde jetzt gerne noch über Semiotik weiterreden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr noch Fragen an Henning?
Semiotik können wir
gerne. Das ist jetzt schwierig, ne? Fotografen fragen Comiczeichner. Henning, wie stelle ich meine Kamera richtig ein?
Sag mal. Ja, genau.
Das ist ja eigentlich das, was man jetzt erwartet hier, ne? Vom Fotografieren.
So, wenn du bei den Schlussworten bist, dann verabschiede ich mich mal.
Tschüss.
Und lasst euch mal alleine. Bis zum nächsten Mal. War schön, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Hallo,
tschüss.
Tschüss.
Genau, also eigentlich sind wir schon bei den Schlussworten. Und trotzdem, wir waren bei Fragen Richtung Henning. Hat jemand von euch noch Fragen?
Frage eigentlich nicht, aber ich muss sagen, ich habe noch nie so über meine Bilder nachgedacht, wie Henning das jetzt gesagt hat von seinen Comics. Ich musste einfach mal neu über meine Bilder nachdenken. Ich finde das klasse. Also ich würde auch gerne mal hier auf einer, wie war das, eine Sommerparty war das, gell? Ich würde gerne mal auf einer Sommerparty treffen und einfach mal eine Stunde drüber reden, wie man
bist
so Bilder
Kiel?
Sehen kann.
Bist du aus Kiel?
Nein, 600 Kilometer weiter südlich.
Ja, aber wenn du im Sommer mal in Kiel sein solltest, ich mache jeden Sommer eine Sommerparty.
Okay.
Da darfst du gerne kommen. Also das ist freut mich, wenn ich dich da irgendwie inspiriert habe.
Ja, das auf jeden Fall, danke.
Das ist cool, freut mich sehr. Also, wenn du im Internet mal was...
Henning, ich muss jetzt mal warnen, ne? Ja, bevor du jetzt alle einlädst. Wir haben bestimmt 10.000 Zuschauer und du weißt, was Facebook-Partys sind.
Ja.
Und nicht, dass wir hier in Kiel wieder den nächsten
Polizeieinsatz haben. Ich würde ja sowieso erstmal, also derjenige muss mich ja sowieso erstmal anrufen und fragen, das ist ja klar. Können ja einfach rein.
Ich habe übrigens noch einen anderen netten Gedanken, fällt mir gerade ein. Guck mal, das ist mal dieses Abschweifen, das finde ich ja so grandios an diesen Hangouts. Vor zwei Tagen oder gestern war, glaube ich, Chase Jarvis, den kennt ihr, das ist ein sehr öffentlichkeitsaffiner Fotograf aus den Staaten, aus Seattle. Und der schreibt auch immer sehr viel über Kunst und macht dein Ding und solche Geschichten. Und der hatte gestern oder vorgestern eine Portfolio, wie nennt man das, Supervisorin, Coacherin, Coaching, also ich weiß es nicht, also jemand, der deine Arbeit anguckt und der dir da eine Rückmeldung zu gibt. Und das fand ich sehr interessant. Also dass es so etwas überhaupt gibt, so eine Art Therapie für Menschen, die ja, so ein Loch haben, so ein kreatives Loch. Und der hat da sehr von geschwärmt und es war auch durchaus interessant, der ganzen Sache so ein bisschen zu folgen. Und ich möchte auch nicht wissen, was die verdient, die Stunde.
Was soll das sein? Nochmal, bitte?
Das ist sowas Ähnliches, als wenn du zu einem Therapeuten gehst, deine Comics mitnimmst, dem die hinlegst und sagst, ich weiß gerade nicht weiter, helfen Sie mir okay. mal weiter.
Gut, da sage ich mal dazu, das Fantasie, da habe ich mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, das hat mal jemand gesagt, ich habe keine Fantasie, sondern die Fantasie hat mich. Und das ist auch tatsächlich bei mir so. Fantasie ist bei mir keine rein aktive Sache, sondern eben ganz stark auch eine passive. Das passiert mir ganz oft, wenn ich Filme angucke, die ich toll finde, Tatorts zum Beispiel, wenn ich da mal einen richtig guten dabei habe, dass ich dann...
Kieler Tatort, die sollen ja momentan
immer,
ganz
gut sein. Wie auch immer, dass ich dann nicht mehr dem Geschehen folgen kann, weil ich sofort irgendwie überlege, wie würde ich das jetzt verändern, wie würden meine Figuren da irgendwie sich drin verhalten und so weiter und so fort. Also das ist das ist auch ein Grund, warum ich in meiner Familie zum Teil als sehr, sehr abschweifend mit den Gedanken oder unaufmerksam gelte oder warum man sich zum Teil auch über mich lustig macht, was ich auch nicht schlimm finde, aber weil ich ganz oft irgendwelche Dinge einfach denke. Also zum Beispiel neige ich dazu, Worte, die ich irgendwo sehe, auf einer Orangensafttüte oder so, wenn da ein Wort ist, dann zerlege ich das häufig in Dreiergruppen erstmal die Buchstaben oder ich kombiniere die anders oder ich gucke, welche Worte sind da drin. Das sind so bestimmte Aspekte, die von alleine passieren. Oder ich habe eine ganz, ganz unangenehme Angewohnheit, also die mir selber unangenehm ist, dass ich Texte von Liedern, also von deutschen Liedern auf Englisch übersetze oder von englischen Liedern auf Deutsch, aber mit so einem Halbenglisch. Also mit einem Englisch, was gar nicht richtig ist. Also zum Beispiel es gibt ja dieses Love and Marriage go together like the horse. Das ist doch diese Serie, die ich überhaupt nicht mag und ein, zwei Mal geguckt habe. Und dann ist es zum Beispiel passiert, dass ich diesen Text übersetzt habe in Liebe und zwar damit ich wusste nicht, was Carriage auf Deutsch bedeutet und habe daraus das Kunstwort Caritscha gemacht und damit sich das noch reimt, heißt es dann eben nicht Liebe und Heirat, sondern Liebe und Maritscha gehen zusammen wie ein Pferdchen und Caritscha. Also das ist einfach absurder Blödsinn, den ich aber nicht beeinflussen kann, der von selber kommt. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich dann hier unten in der Küche stehe und meinen Abwasch mache und mein Sohn oben gerade den Fernseher anhat und da läuft dann diese Titelmelodie, dann kommt mir von alleine dieser Blödsinnstext im Kopf und das ist sogar sehr unangenehm.
Oh, mir fällt auch gerade was Blödsinniges ein. Tom, du machst Kugelpanoramen oder was machst du da mit deiner Kamera? Das sollst du erst nächstes Mal machen.
Ja, tut mir leid. Ich habe hier gerade ein kleines Problem, hat sich was gelöst. Ich halte es mit der Hand fest. Ich schalte mich aus.
Das schneide ich nicht raus.
So, ne? Also ja. Insofern ist Fantasie auch, ich habe ganz viel Krempel im Kopf. Und von diesem Krempel nehme ich dann 1% und das ist gut. Und das schreibe ich irgendwie auf. Und daraus mache ich Kunst. So, und die restlichen 99, das ist jetzt natürlich eine geschätzte Zahl, der restliche Kram ist Müll und unter dem ich zum Teil auch leide. Irgendwie.
Oh, das kenne ich auch, dass ich unter meinem Müll leide, weil wenn ich von einer Reise zurückkomme, dann habe ich locker 60 bis 70 oder 80 Gigabyte Bilddaten, die ich mitbringe in RAW-Daten. Und davon verwende ich dann ja so 20 Fotos. Also ja. Das ist auch so, dass ich mir das am liebsten gar nicht mehr angucke, diesen ganzen Kram. Aber das gehört auch dazu.
Ja,
also
klar,
was überbleibt, das ist nur ein kleiner Funken. Und ich glaube, das machen auch viele Leute unvorteilhaft. Also, dass man immer alles raushaut. Ja, sondern man sollte sich immer Gedanken darüber machen, was ist das Besondere jetzt nun für mich oder was macht mein Werk aus? Und damit sind wir eigentlich auch schon wieder bei dem Thema. Und ich würde gerne vielleicht jetzt mal langsam den Abschluss finden. Und,
können wir gerne, ja.
Wir können ja gerne noch gleich weiterreden.
Ja, aber
das ist ja schön an dem Hangout. Genau, für das genau, für die Aufnahme, das ist jetzt so, dass wir wieder wahrscheinlich am Bereich von diversen Gigabyte sind, die ich dann gleich verarbeiten muss. Übrigens auch das Wesensmerkmal, das habe ich aber auch schon erwartet. Also haben wir eigentlich jetzt beantwortet, was ein Werk ist?
Wir haben nur, also da könnten wir uns 10, für mein Gefühl könnten wir uns dann 5-mal über unterhalten. Weil ich hätte da noch so viele Aspekte, auf die komme ich ja gar nicht gleich alle. Auf die würde ich jetzt kommen erst im Dialog, dass jemand sagt das und dann würde ich sagen, ach ja, hast recht und dann aber bla und so. Also es gibt da, also Kunst ist für mich überhaupt, ich bin ein großer auch Kunsttheoretiker. Ich mache gerne mich unter Kunst unterhalten, ich mache gerne das Wesen der Kunst erforschen, allgemein und auch für mich selbst. Da gibt es massenhaft Aspekte.
Das machen wir, Henning, spätestens bei deiner Gartenparty oder wenn ich dann doch nochmal mit dem Rotwein vorbeikomme, den ich dir versprochen habe.
Ja.
Übrigens habe ich mir das auch genauso heute vorgestellt, dass wir wahrscheinlich sehr abweichen und die Frage letztendlich nicht abschließend beantworten. Aber das ist eigentlich auch das Sympathische, finde ich, an diesen Hangouts, dass man hier abschweift und auf andere Gedanken kommt und jeder auch mit dazu beitragen kann, dass man abschweift. Und letztendlich ist ein kleiner Hort von Kunst vielleicht auch, dieser Hangout. Cool. Es wird etwas produziert, was so vielleicht auch noch gar nicht da gewesen ist. Und ich hätte jetzt noch ein wunderschönes Abschlusswort, natürlich von einem Musiker, nicht von einem Fotografen. Wieder von dem Thomas Hengelbrock, der nämlich gesagt hat, Doku auf Arte, vielleicht kann man die sogar noch sehen, auf Arte plus 7. Jetzt muss ich gleich pinkeln, weil irgendjemand Wasser eingießt. Prost. Das schneide ich auch nicht raus. Ich werde heute gar nichts rausschneiden. Was haltet ihr davon?
Ist okay.
Damit auch mal die Leute wirklich sehen, was hier so passiert. Also, das Abschlusswort. Thomas Hengelbrott hat gesagt, ich bin der Renaissance-Idee verhaftet, dass dem Menschen sein Leben zur Verfügung gestellt wird, um etwas zu erschaffen. Ich finde, es gibt keine besseren Worte als ein Hangout zum Thema Werk zu beenden. Lass uns mal gleich damit weitermachen, mit dem Erschaffen und Hoido. Es war nett, dass ihr alle dabei seid, dabei gewesen seid und genau, wir sehen uns wahrscheinlich bei einem nächsten Hangout wieder. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss.